Einen wunderschönen guten Morgen miteinander, herzlich willkommen. Schön, dass wir wieder mal miteinander uns dürfen sehen, Gemeinschaft unter Gottes Wort haben. Immer wieder eine grosse Freude, zu euch nach Bern dürfen zu kommen. Und vielen Dank auch für alle Verbundenheit, auch für jetzt unsere private Situation mit der schweren Krebserkrankung von meiner Frau. Ganz herzlichen Dank aber für alle Gebetsverbundenheit, und wir möchten zuversichtlich vorwärts gehen, weitergehen, in der grossen Gewissheit, dass Gott treu ist und dass er keine Fehler macht, dass er alles unter Kontrolle hat und dass eben auch die schweren Wege die besten Wege sind, weil er sie zulässt, aus welchen Gründen auch immer, und dass über allem eben die Verheißung aus Jeremia 29, Vers 11 Wahrheit ist. Ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und in Jesus Christus haben wir Zukunft, haben wir Hoffnung. Und ihm möchten wir auch dir geben. Ich möchte mir erlauben, auch nochmal das Gebet sprechen. Wir bleiben da dazu sitzen. Treuer Gott und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für die Morgenstunde mit dem großen Vorrecht, dass wir dein Wort haben dürfen. Gib du Augen, wo recht sehen. Gib du Ohren, wo recht hören. Herzen, wo verstehen und das Verstandene nachher auch ihrem Herzen umsetzen und dir Ehre geben. Und ich bitte dich, Herr, hilf auch mir, dieses Wort in rechter Art und Weise weiterzugeben, dass es dir gefällt, dass es dir Ehre bringt und du verherrlicht wirst. Ich danke dir von ganzem Herzen im Namen Jesu dafür. Amen. Psalm 96 möchten wir heute Morgen miteinander betrachten unter dem Titel Ermutigende Zukunftsaussichten, Jesus kommt. Psalm 96 ist ein herrliches, hoffnungsvolles Kapitel aus dem Lieder- und Gebetsbuch Israels. Und wenn es nicht so in der Bibel stünde, es wäre fast zu schön, um wahr zu sein, wie wir gleich sehen werden. Psalm 96 weist auf eine Zeit hin, die erstmalig in der Bibel in 1. Mose Kapitel 49 angekündigt wird. Jakob, der Stammvater Israels, steht am Lebensende und er segnet seine Söhne. In 1. Mose 49, da heißt es, 1. Mose 49, Vers 1: Und Jakob rief seine Söhne zu sich und sprach: Kommt zusammen, damit ich euch verkündige, was in künftigen Tagen begegnet wird. Prophetie auf noch ausstehende Ereignisse. Der Ausdruck in künftigen Tagen kann auch übersetzt werden mit in den letzten Tagen. Wenn die Bibel über jene Tage, über künftige Tage, über die letzten Tage spricht, damit meint sie immer die Zeit, wenn Jesus Christus wiederkommt und als Herr und König herrschen wird. Es bezieht sich also auf die Endzeit, wie wir es sagen, wo die Absichten Gottes für eine Gruppe von Menschen oder auch Nationen vor der Vollendung stehen. Die Scofield Studienbibel kommentiert dazu, das kann sich auf das Ende der Herrschaft der Nationen der Heiden beziehen. Sehr oft findet sich der Ausdruck im Alten Testament in Beziehung zu Israels letztem Aufruf gegen Gott. Aufruhr gegen Gott, 5. Mose 31, 29, der die Zeit dann der großen Trübsal einleiten wird, und es wird darauf Israels Rückkehr wieder zum Herrn folgen. Und wenn das geschieht, so wird Jerusalem zum Zentrum der göttlichen Herrschaft auf Erden werden und die Nationen der Welt werden herzukommen, um das Gesetz des Herrn zu lernen. Der Segen Jakobs, ihr Lieben, bezieht sich also nicht nur auf die unmittelbare Geschichte Israels, sondern insbesondere auf die damals noch weit entfernten künftigen Tage der Endzeit, wenn der Messias wiederkommen wird. Und in diesem Zusammenhang weissagt Jakob über Juda in Vers 10, das ist immer noch aus dieser 1. Mose-Stelle 49, es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Schilo kommt und ihm werden die Völker gehorsam sein. Nun, ungefähr 8 Jahrhunderte später beschrieb König David dann in Psalm 96 diesen Schilo, den Messias oder, wie er in Offenbarung 5, Vers 5 genannt wird, den Löwen aus dem Stamm Juda und seine weltumspannende Herrschaft. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann öffnet bitte Psalm 96. Wir möchten alle 13 Verse miteinander lesen. Psalm 96 ab Vers 1, da heißt es, singt dem Herrn ein neues Lied, singt dem Herrn alle Welt, singt dem Herrn, preist seinen Namen, verkündigt Tag für Tag sein Heil, erzählt unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Denn groß ist der Herr und hoch zu loben. Er ist furchtbar über alle Götter. Denn alle Götter der Völker sind nichtige Götzen. Aber der Herr hat die Himmel gemacht. Pracht und Majestät sind vor seinem Angesicht. Stärke und Herrlichkeit vor seinem Heiligtum. Bringt da dem Herrn, ihr Völkerstämme, bringt da dem Herrn Ehre und Lob, bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens, bringt Gaben da und geht ein zu seinen Vorhöfen, betet den Herrn an in heiligem Schmuck, erbebt vor ihm alle Welt. Sagt unter den Heiden, der Herr regiert als König, darum steht auch der Erdkreis fest und wankt nicht, er wird die Völker gerecht richten. Es freue sich der Himmel und die Erde frohlocke. Es brause das Meer und was es erfüllt. Es jauchze das Feld und alles, was darauf ist. Dann sollen alle Bäume des Waldes jubeln vor dem Herrn, denn er kommt, um die Erde zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker in seiner Treue. Ich habe vorhin erwähnt, dass dieser Psalm von David stammt. Nun, der Psalm selber gibt uns keinerlei Hinweise darauf, aber woher wissen wir, dass er dennoch von David kommt? Nun, der Segen des fortlaufenden Bibellesens besteht unter anderem darin, dass man eben auch mal durch Bibelbücher durchliest, die sonst eben nicht zu oberst, ich sag's mal, auf der Hitliste stehen. Zum Beispiel 1. Chronik. 1. Chronik. In Kapitel 16, Vers 7, da heißt es dann von 1. Chronik, 1. Chronik 16, 7, zu derselben Zeit gab David zum ersten Mal dem Asaf und seinen Brüdern den Auftrag, dem Herrn zu danken. Und das anschließende herrliche Lob- und Dankeslied mündet dann in 1. Chronik 16 ab Vers 23 bis 33 in den exakt gleichen Wortlaut wie Psalm 96. Also wir möchten euch sehr ermutigen, fortlaufend durch die Bibel zu lesen. Nicht so mit der Messerstechermethode, Herr, heute brauche ich ein Wort. Oh nein, das ist nicht das Rechte. Nein, lest es fortlaufend durch. Gott hat genau seine Absichten, warum er in 1. Mose 1 beginnt und dann in Offenbarung beendet, was er uns mitteilen will. Und er will uns seinen ganzen Ratschluss offenbaren, in seinem ganzen Heilsplan. Er will nicht nur Teilaspekte davon mitteilen. Und es ist auch wichtig, dass wir verstehen, dass das Alte Testament genauso seine Bedeutung hat, seine Wichtigkeit, auch für uns als Christen im Neuen Bund. 1. Timotheus 3,16, da heißt es von Paulus: Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich. Mit alle Schrift, ja, wie viele neutestamentliche Bücher sind zu diesem Zeitpunkt schon geschrieben gewesen? Noch nicht manche. Mit alle Schrift bezieht er sich in erster Linie auf das Alte Testament, liebe Freunde. Also, nutzen wir dieses große Gnadengeschenk, das der Allmächtige sich uns offenbart hat, in einem Buch niedergeschrieben von heiligen Männern Gottes und ohne Fehler in seiner ursprünglichen Version. Psalm 96 wurde erstmalig zur Einweihung des Heiligtums in Jerusalem gesungen, und zwar in dieser Begebenheit, als David die Bundeslade nach Jerusalem brachte. Ihr könnt euch vielleicht an diese Begebenheit erinnern. Sie wurde ja von den Philistern entführt in einem Krieg, den die Israeliten verloren hatten. Da gab es dann unglaubliche Ereignisse, die Philister dazu antrieben, diese Bundeslade wieder zurückzubringen. Sie wurde dann auf falsche Art und Weise zurückgebracht, nämlich die Männer Gottes haben sie statt getragen, wie es Mose aufgeboten hat, haben sie dann auf einen Wagen gesetzt und so weiter. Es gab da viel, viel Not und Leid, weil man das Werk des Herrn zwar durchaus mit Freude und mit Liebe zum Herrn tun wollte, einfach nicht so, wie es geschrieben steht. Und später dann, nachdem David gesehen hat, dass das Haus Obed-Edoms gesegnet wurde, weil die Bundeslade dort war, hat er sie dann nach Jerusalem gebracht. Und das war ein Fest und eine Freude, wie man sich das kaum vorstellen kann. Und es gibt auch dort noch so einen kleinen Nebenaspekt, dass die Michal, die Frau von David, die guckte aus dem Fenster und sah, wie David sich demütig erfreut hat an diesem besonderen Moment, und sie hat ihn in seinem Herzen verachtet. Und dann heißt es nur so nebenbei, ja, Michal bekam zeitlebens keine Kinder. Also immer vorsichtig sein mit der Beurteilung der anderen. Damals, das ist heute nicht mehr so, aber damals war Kinderlosigkeit immer eine große Schande für die betreffende Frau und auch ein Zeichen, dass da eben kein Segen auf diesem Leben lag. Heute sind wir alle zusammen gesegnet in dem Herrn, wenn wir unser Vertrauen auf den Herrn Jesus setzen, wenn wir wiedergeboren sind durch den Heiligen Geist, dann sind wir, wie es Epheser sagt, gesegnet mit jedem geistlichen Segen an der himmlischen Erden. Das nur so nebenbei. Nun, ein großes Fest, als David die Bundeslade nach Jerusalem brachte, und weit über die damalige Zeit hinaus weist dieser Text heute prophetisch auf eine Zeit hin, wenn wiederum ein Heiligtum in Jerusalem eingeweiht werden wird, wenn Jesus Christus, der in Offenbarung 19,16 als König aller Könige bezeichnet, vom neuen Tempel in Jerusalem aus sein tausendjähriges Friedensreich, das weltumspannend sein wird, aufrichten wird. Und darin besteht Israels Hoffnung. Und das sind für Israel ermutigende Zukunftsaussichten. Denken wir nur an die total verfahrene Situation in Israel. Total verfahren. Sie werden abgeschlachtet. 1200 Menschen werden getötet, ermordet, bestialisch umgebracht. Und sie wehren sich. Und am Schluss stehen sie vor dem internationalen Kriegsgericht und werden verurteilt wegen Völkermord. Übrigens, nur so nebenbei, das Bevölkerungswachstum in Gaza ist schon interessant. Es wurden seit dem 7. Oktober mehr Babys im Gazastreifen geboren, als insgesamt in dem Krieg mit diesen gelogenen Zahlen von, glaube ich, 36.000 Toten. Man weiß, das ist nur die Hälfte. Und von dieser Hälfte sind es nochmal die Hälfte tatsächliche Hamas-Kämpfer. Dass seit dem 7. Oktober sind mehr Babys geboren als diese 35.000, wo gestorben sind. Und das nennt man Genozid, wenn die Bevölkerung wächst. Versteht ihr? Eine größere Absurdität ist, glaube ich, in der Weltgeschichte der Gerichtsbarkeit kaum je geschehen. Aber mit Israel macht man das und alle machen mit. Alle machen mit. Das ist ein dämonischer Kampf gegen Israel. Und warum? Warum sind alle gegen Israel? Ja, weil sie da einfach ein Land haben oder ich weiß nicht. Nein, das große Ziel des Feindes ist, zu verhindern, dass Jesus wiederkommen wird, weil er weiß, dass dann seine Zeit zu Ende ist. Und das muss verhindert werden, weil Jesus, wenn er wiederkommen wird, wird er in sein Land, zu seinem Volk wieder zurückkehren. Und das ist die Absicht dahinter. Ich meine, man singt in den Universitäten From the river to the sea, Palestine will be free. Ein öffentlicher Aufruf, ein ganzes Volk auszulöschen, vom Jordan bis zum Mittelmeer, alle Juden wegzunehmen. Und Israel wird angeklagt wegen Völkermord, liebe Freunde. Es ist die absolute Absurdität. Und es zeigt, wie weit wir schon sind in Gottes Heilsplan. Wenn Lüge zu Wahrheit wird und Wahrheit zu Lüge, wie es der Prophet Jesaja sagt, und das auf allen Gebieten. Ermutigende Zukunftsaussichten. Letztendlich hat Gott alles in Kontrolle. Und im Psalm 2, ich finde das so köstlich, da heißt es so, wo die Völker toben und Gott lacht. Okay, mach dir mal. Gott lacht. Er lacht nicht so, indem er sich lächerlich macht, sondern weil ihre Bemühungen absolut unfruchtbar sein werden. Es bringt überhaupt nichts, was sie tun. Gott kommt zum Ziel. Franz Delisch hat einmal gesagt, dieser Psalm ist messianischer als manche im eigentlichen Sinne des Wortes messianische, denn der Schwerpunkt der alttestamentlichen Heilsverkündigung liegt nicht im Messias, sondern in der Parousie Jahwes, des Herrn. Eine Tatsache, die sich daraus erklärt, dass das Geheimnis der Menschwerdung jenseits der alttestamentlichen Heilserkenntnis bleibt. Viele sahen die Propheten nicht. Dieser wiederkommende Herr, er soll angebetet werden. Und so finden wir in diesem Lied Israels fünf Strophen, fünf prophetische Strophen mit mindestens 17 verschiedenen Gründen, wie und warum der Herr angebetet werden soll. Das führt mich zum ersten Punkt heute Morgen, dieses Lobliedes. Die Herrlichkeit des Königs. Die ersten drei Verse bilden die erste Strophe. Da heißt es, singt dem Herrn ein neues Lied. Singt dem Herrn alle Welt. Singt dem Herrn, preist seinen Namen. Verkündigt Tag für Tag sein Heil. Erzählt unter den Heiden von seiner Herrlichkeit und unter allen Völkern von seinen Wundern. Wenn wir genau zugehört oder gelesen haben, da haben wir gesehen, es ist eine dreimalige Aufforderung, dem Herrn zu singen. Und wir hören hier förmlich, wie man das in der Musik so sagt, ein Crescendo. Immer inniger, immer freudiger, immer lauter. Und hat nicht der Herr angeordnet, den Herrn auf dreifache Art und Weise zu lieben. Was hat Mose gesagt? Du sollst den Herrn deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und hier haben wir so ein von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller Kraft gesungenes Loblied für den dreieinigen Gott. Ja, warum komme ich da drauf? Seht ihr, hier im Bibeltext steht Herr mit Großbuchstaben in eurem Bibel. Wenn immer in den Psalmen im Alten Testament Herr mit Großbuchstaben steht, dann ist das eine Wiedergabe, beziehungsweise die Übersetzer haben sich so entschieden, dass sie den Namen Jahwe mit Herr, mit Adonai wiedergeben möchten, obwohl es gibt eigentlich keinen Grund dazu. Im Grundtext steht Jahwe, der Gottesname, und diesen sollte man auch im Text lassen. Hier im Text geht es aber nicht um Gott den Vater, sondern vor allem um Gott den Sohn, um das Kommen des Herrn Jesus Christus. Also, wir sehen, dass für Jesus Christus der Name Jahwe verwendet wird, und es zeigt uns einmal mehr, Jesus ist Gott. Nun, der Text sagt, es ist ein neues Lied. Ein neues Lied. Das weist nochmals ganz klar auf die Zeit hin, in der auch schon mal ein neues Lied gelernt werden wird. Kommt uns das bekannt vor? Offenbarung, Kapitel 14, Vers 3. Und sie sangen wie ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, als nur die 144.000, die erkauft worden sind von der Erde. Die 144.000 gehören zum gläubigen Überrest Israels. Das sind die Juden, die nach der schrecklichen siebenjährigen Trübsalzeit, die nach unserer Entrückung zum Himmel losbricht, die dann zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus kommen. Und diese missionarische Juden, sie sind messianische Juden. Sie werden ein gigantisches, weltumspannendes Lied anstimmen. Und der Text sagt etwas, was wir kaum verstehen, kaum begreifen und einordnen können. Aber es wird so kommen. Alle Welt soll es singen. Ja, heute undenkbar, oder? Das sind Zukunftsaussichten. Es hat wohl noch nie eine Zeit gegeben, wo dem Herrn so viel auf Erden gesungen werden wird, aus heutiger Sicht absolut unvorstellbar. Heute sehen wir keine Hinwendung zum Herrn, sondern einen weltweiten Abfall vom lebendigen Gott und all seinen Ordnungen mit scheinbar ungebremster Kraft werden biblische Wahrheiten in Frage gestellt, verharmlost, abgeschafft und schließlich unter Strafe gestellt. Wenn man gewisse biblische Wahrheiten sagt, wird man verurteilt, auch in der Schweiz. Wenn die Zeit kommt, in der alle Welt dem Herrn ein neues Lied singen wird, was würden wir dann vom Widersacher erwarten? Dass er genau das abstellt, oder? Und das ist ja schon interessant, in der verrückten Corona-Zeit, was durften wir nicht mehr? Singen? Ja. Singen war nicht mehr erlaubt. Das ist doch nicht normal, versteht ihr? Alles schon geht in diese Richtung. Weil wir müssen schon sehen, der Teufel kennt die Bibel besser als wir. Und er weiß genau, wie sich Gottes Heilsplan erfüllen wird, was auf dieser Welt zukommt. Und Offenbarung 12 sagt, er hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Nun, der zukünftige neue Welthit hat nur einen einzigen Inhalt. Das ist der Herr. Da können wir unser Nemo vergessen. Ja, das ist der zukünftige Welt. Alle Welt wird es singen. Vers 1, den Herrn. Vers 2, seinen Namen, sein Heil. Vers 3, seine Herrlichkeit, seine Wunder. Das wird der zukünftige Welt. Ganz im Gegenteil zur heutigen Welthits mit ihren sentimentalen, anzüglichen und zum Teil verwerflichen Texten, umrahmt mit betörenden, verführerischen und zum Teil auch aufrührerischen Melodien. Zukünftig wird nur dieser eine Name gepriesen, oder wie das Philipper sagt, Philipper 2,9, der über alle anderen Namen ist. Weil nur in diesem Namen das Heil ist, weil nur in diesem Namen Rettung ist und weil nur er der Herr der Herrlichkeit ist und weil nur er uns durch das Wunder seiner Menschwerdung mit anschließender Tilgung unserer Sündenschuld am Kreuz vor dem ewigen Zorn befreit, das ist unser Herr Jesus Christus. Und all diese Wahrheiten müssen wir schon verstehen. Die waren damals unter dem König David und dem Volk Israel noch total verhüllt und werden auch heute von einem Großteil der Juden abgelehnt. Aber, und jetzt kommt das große Aber des Apostel Paulus in Römer 11, 25 bis 26. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist und dann wird ganz Israel gerettet werden. Und das wird dann Israels großer Auftrag sein, womit David sie eigentlich schon vor über 3000 Jahren beauftragt hat, nämlich im Vers 3. Erzählt unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Das heißt nichts anderes als Weltevangelisation. Das wäre die Aufgabe des Volkes Israel eigentlich. Steht hier im Text. Diesen großen Namen groß zu machen. Das Evangelium zu verkündigen. Weltevangelisation. Und jetzt hört mal, was Spurgeon, er hat ja die Errichtung des Staates Israel hat er nicht mehr erlebt. Was Spurgeon zu diesem Psalm gesagt hat. Der Psalm 96 ist ein erhabenes Missionslied und es nimmt einem Wunder, dass die Juden es lesen und doch in ihrer ausschließlichen Gesinnung verharren können. Wäre nicht Blindheit den Kindern Israels zum Teil widerfahren, so müssen sie längst erkannt haben und sonderlich jetzt erkennen, dass ihr Gott von jeher Liebesabsichten gegen alle Geschlechter der Menschheit gehabt hat und es nie seine Meinung gewesen ist, dass seine Gnade und sein Bund auf den fleischlichen Samen Abrahams beschränkt bleiben sollte. Liebe Freunde, lasst uns das auch mal auf uns Christen anwenden, die wir erlöste Kinder Gottes sind. Evangelisation ist für jeden von uns seit unserer Wiedergeburt ein ganz dringlicher Auftrag. Ja, Mission wird vielfach gehindert. Und ja, die Umstände können hart sein. Und ja, die unerrettete Welt ist riesig. Und ja, Bekehrungen geschehen und schleppen. Und ja, die Arbeit ist einfach schwierig. Aber der Wille des Herrn ist klar. Sein Beistand ist kraftvoll und seine Segnung absolut gewiss. Er wacht über dem ausgestreuten Wort. Ist mein Wort nicht wie ein Hammer, das Felsen zerschmeißt? Sende dein Brot übers Wasser, so wirst du es nach vielen Jahren wiedersehen. Er sorgt für die Wirkungen des Wortes. Das musst nicht du tun, aber du musst hingehen, zeugen. Und sei es nur, indem du mal ein kleines Traktat weitergibst und den Herrn dadurch bezeugst. Worauf warten wir? Epheser ist ganz klar, Epheser 5, Vers 16, kauft die Zeit aus. Also noch mehr Zeitmanagement reinpacken? Nein. für die beste Sache, die es gibt, das Evangelium weiterzugeben, ein Segen zu sein in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie, in der Gemeinschaft, auch hier in Bern. Kauf die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Was für eine Feststellung vor 2000 Jahren. Heute würden alle ein Häkel hinten dran machen, oder? Dieses Lied lehrt uns, dass wahre Anbetung immer zur unmittelbaren Verkündigung von Gottes Heilsplan und von Gottes Heilstaten führt. Da geht es nie um erhabene Gefühle und besondere Rauschzustände. Nein, Anbetung hat mit Verkündigung zu tun. Gottes Heilsplan, Gottes Heilstaten. Und zwar nicht nur am Sonntag zwischen 10 und 11. Guckt mal, was der Vers 2 sagt. Tag für Tag. Jeden Tag? Die Wunder über Wunder, die Israel auch im Lauf seiner Geschichte erlebt hat, waren gewaltig und sollen tatsächlich auch Gegenstand der Verkündigung sein. Aber sie verblassen mit Blick auf das Kreuz, auf diese einmalige, unfassbare Rettungskarte des Herrn. Dort hat Jesus eine vollständige, eine anhaltende Errettung, nicht nur für die Zeit, sondern für die Ewigkeit erwirkt. Und deshalb ist er der einzige Weg zum Vater. Und durch nichts wird Gott mehr verherrlicht, wie durch einen Sünder, der Buße tut. Liebe Freunde, das ist das allergrößte Wunder, wenn ein Sünder Buße tut. Und darüber werden wir als Erlöste in der Ewigkeit, alle Ewigkeiten hindurch den Herrn anbeten, dass er mich erlöst hat. Was ist denn das für ein Wunder? Wie war ich bis 20 Jahre ein total verdrehter Typ? Ich möchte euch jetzt verschonen mit allen Geschichten. Aber total verdreht. Das ist so ein Wunder, dass dieser Gott mich errettet, erlöst, befreit hat. Man ist natürlich dann schon 20 Jahre verkehrt geprägt gewesen und es dauert dann schon wieder einige Jahre, bis auch das Oberstübchen wieder in die richtige Richtung denkt und handelt und alles. Das ist ja nicht von einem Tag auf den anderen. Die Gesinnung schon, man will, oder? Aber da ist noch so viel alter Schutt und Dreck und Schrott. Das braucht seine Zeit, bis das abgebaut ist. Und übrigens dürfen wir ja froh sein, dass das so ist. Stellt euch mal vor, da wird sich eine Bekehrung, Gott wird eine Hirnwäsche machen. Hätten die alle Angst, sich zu bekehren? Ja, logisch, ich weiß ja nicht, was am Morgen. Am Morgen bin ich ein anderer und denke ganz anders und weiß nichts mehr von früher. Nein, macht er eben nicht so. Das ist der Prozess, den die Bibel dann eben Heiligung nennt. Das Alte ablegen und das Neue anziehen, jeden Tag, Tag für Tag, wie es hier auch im Zusammenhang mit der Anbetung heißt. Die nächste Strophe, oh, wir müssen vorwärts machen. Ja, die nächste Strophe, die zweite, es gibt fünf Strophen, liebe Freunde. Die nächste Strophe zeigt uns sieben weitere Gründe, warum wir den Herrn loben sollen. Hier sehen wir die Macht des Königs. Das ist der zweite Punkt, die Macht des Königs. Ab Vers 4. Denn groß ist der Herr und hoch zu loben. Ja, weil er so groß ist, sollen wir ihn loben. Er ist furchtbar über alle Götter. Alle Götter der Völker sind nichtige Götzen. Aber der Herr hat die Himmel gemacht. Darüber sollen wir ihn loben, liebe Freunde. Er ist groß. Er ist furchtbar über alle anderen. Herr über den Himmel. Dann Vers 6 heißt es, Pracht und Majestät sind vor seinem Angesicht. Haben wir ihn schon mal angebetet über seine Pracht? Ja, wenn er etwas Großes in unserem Leben tut, oh danke Herr, aber einfach mal anbeten über das, was er ist, nicht das, was er tut, das, was er ist. Weil die Anbetung verstummt sonst in Zeiten, wenn er eben mal nichts tut. Versteht ihr? Wenn die Gebetserhörung ausbleibt, wenn das Tal, wo du dich drin befindest, enger und dunkler wird, wenn du nicht spürst von seiner Fürsorge, preisen wir ihn einfach über das, was er ist. Pracht und Majestät sind vor seinem Angesicht, Stärke und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Hier in unserem Psalm wird vor allem die Anbetung und die Freude von Jesu Wiederkunft und dem Antritt seiner Königsherrschaft betont. Und wir dürfen die andere Seite seines Kommens aber schon nicht unerwähnt lassen. Da heißt es, der Herr ist ein ehrfurchtgebietender Gott. Das entnehmen wir übrigens gleich aus dem Nachbarpsalm 97, könnt ihr dann zu Hause mal lesen. Dort werden die unfassbar schrecklichen Gerichte betont, die seiner Wiederkunft vorangehen. Wir denken immer, ja, die Trübsalzeit 7 Jahre. Es ist unfassbar, was die Bibel darüber sagt und was tatsächlich kommen wird. Er ist, wie es Vers 4 sagt, furchtbar über alle Götter. Ja, liebe Freunde. Und es ist furchtbar. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Hebräer 10, 31. Ganz im Gegensatz dazu waren die Götter, vor denen sich die damaligen Nationen und teilweise auch Israel fürchteten, sie waren machtlose, nur in den Köpfen der Menschen existierende Vorstellungen. Es waren menschengemachte Religionen mit menschengemachten Bildnissen. David nennt sie hier im Text nichtige Götzen. Das kann übrigens übersetzt werden mit wertlose Nichts. Finde das noch schön. Ein wertloses Nichts. Ja, das ist einfach überhaupt nichts. Das ist gar nichts, gell? Ja. Paulus sagt übrigens dieselbe Wahrheit in 1. Korinther 8,4. In neutestamentlichen Lehrbriefen werden alle alttestamentlichen Wahrheiten bezeugt und noch auf eine höhere Ebene gebracht. So wissen wir, sagt Paulus, 1. Korinther 8, Vers 4 bis 6, so wissen wir, dass ein Götze in der Welt nichts ist. Das ist genau dasselbe, was der David 1000 Jahre vor Paulus gesagt hat. Nichts ist und dass es keinen anderen Gott gibt, außer den einen. Und seht ihr, es ist schon kaum nachvollziehbar, kaum zu fassen, dass Salomo nur wenige Jahrzehnte nach der Erstaufführung dieses Liedes durch seinen Vater David genau diese wichtige Wahrheit ignoriert. Weil sein Vater, der das geschrieben hat, 1. König 11, Vers 5 bis 7 berichtet seinen erschütternden Abfall vom lebendigen Gott mit folgenden Worten. So lief Salomo der Astarte nach, der Gottheit der Zidonier, und Milkom dem Gräuel der Ammoniter. Auch baute Salomo eine Höhe für den Chemosh, den Gräuel der Moabiter, und für den Moloch, der Gräuel der Ammoniter. Furchtbar. Und was lernen wir daraus? Ja, es kann durchaus sein, dass wir heute völlig entschieden dem Herrn nachfolgen. Aber du musst es morgen auch tun und übermorgen auch und den Herrn Jesus anziehen. Egal von den Umständen, egal von den Gefühlen, treu bleiben. Wir müssen dranbleiben, lieber. Das ist unsere Verantwortung. Altes ablegen und das Neue jeden Tag aufs Morgen anlegen. Wie würdet ihr denn gekleidet kommen, wenn ihr seit letzten Sonntag nichts Neues angezogen hättet und immer wieder das Alte? Wäre ja, abgesehen optisch auch noch anders, oder? Ja, wisst ihr, liebe Freunde, wir wenden das irgendwie so gefühlsmäßig, aber wir sehen nicht die praktischen Auswirkungen. Jeden Tag aufs Neue. Salomo ist nicht dran geblieben, hat nicht festgehalten. Diese 5 hier erwähnten und alle anderen Götzen konnten alles in allem nicht einen einzigen Stein bewegen. Nicht einen Stein haben sie bewegt. Ganz im Gegenteil zu unserem Herrn. Guck mal, was da steht. Er ist ein lebendiger Gott, furchtbar über alle Götter. Ihm allein sollen alle Menschen die Ehre geben. Nur warum? Vers 5 ist die Antwort. Der Herr hat eben die Himmel gemacht. Das ist nicht zufälligerweise vor 14 Milliarden Jahren durch den Urknall aus einer Blase entstanden, die tausendmal kleiner war als ein Stecknadelkopf. Boah, brauche ich da Glauben, dass aus dem alles so entstanden ist heute, oder? Die haben viel mehr Glauben als wir, dass die wirklich daran glauben. Das ist großartig, was sie für einen Glauben haben. Ja. Wir glauben einfach, dass da ein Gott war, der alles geschaffen hat. Ein allmächtiger, ein allumfassender, ein allverständiger Gott, der den ganzen Kosmos mit seinen unendlichen Weiten und unzählbaren Sternen geschaffen hat, indem er einfach sprach und es wurde Materie draus. Sein Wort hat Kraft, liebe Freunde. Und ist es nicht gerade der Blick in einer klaren Nacht zum Sternenhimmel, der uns mit David im Psalm 19,2 anbeten, staunen lässt. Der Himmel, die Himmel erzählen uns die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Wenn er schon den Himmel und alles so wunderbar gemacht hat, wie herrlich ist er dann tatsächlich? Und in diesem Zusammenhang verstehen wir auf einmal auch die Wortwahl in unserem Psalm, wenn es heißt, er allein ist hoch zu loben. Ja, mit diesem Blick. Pracht und Majestät, Vers 6, sind vor seinem Angesicht Stärke und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Diese Erkenntnis soll uns einfach ermutigen, ihm, dem einzigen, allein wahren Gott, standhaft zu verkündigen. Und allen anderen Götzen und modernen Religionen mit ihren Irrungen und Auswüchsungen einfach zu widerstehen. Sie kommen so eloquent und vernünftig und einladend daher, oder? Ja, das ist ja schon noch spannend da. Also, ja, da müssen wir mal drüber nachdenken. Und manch einer fühlt sich besonders weise, wenn er sich ihnen öffnet und scheinbare Erleuchtung erlangt. Nun, wenn Jesus wiederkommt, bedeutet es das Ende von allem Atheismus, Deismus, Polytheismus und allen bestehenden religiösen Systemen. Und wenn Jesus wiederkommt, wird die Herrlichkeit des Herrn nicht nur droben im Himmel, in seinem himmlischen Heiligtum, sondern auch im kommenden irdischen Heiligtum im Tempel des tausendjährigen Reiches wohnen. Und davon spricht die dritte Strophe. Da geht es um die Anbetung des Königs. Ab Vers 7. Bringt da dem Herrn die Völkerstänge, bringt da dem Herrn Ehre und Lob. Bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens, bringt Gaben da und geht ein zu seinen Vorhöfen. Betet den Herrn an in heiligem Schmuck, erbebt vor ihm alle Welt. Das ist einfach großartig. Was ist das für ein mutiger Text? Wer würde schon sowas schreiben? Die ganze Welt wird da unten anbeten. Und übrigens, auch hier wieder so ein dreifaches Crescendo. Bringt da, bringt da, bringt da in diesen Versen. Und das verleiht diesem Psalm auch so Ausdruckskraft. Und ja, es trägt einfach bei zur unbändigen Freude über die Aussicht der Wiederkunft Jesu. Was für eine Zeitenwende, wenn tatsächlich alle Menschen vor dem Namen Jesu ihre Knie beugen werden, wenn alle Geschlechter der Erde mit gebeugten Herzen, aber nicht mit leeren Händen in Jerusalem Jesus anbeten werden. Was für ermutigende Zukunftsaussichten. Bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens. Ja, kann ein Mensch dem Herrn etwas darbringen, das ihm schon lange gehört? Gott empfängt von den Menschen als freiwilliges Geschenk, was er ihnen zuvor gegeben hat. Errettung, Erlösung. Und dafür, ja, er wirkt das und wir geben ihm die Ehre da drüben. Und ein Mensch, der eben dieses Lob zurückhält, der Gott nicht die Ehre und die Herrlichkeit gibt. Was passiert mit einem Mensch, der das zurückhält? der wird selbst herrlich. Statt die Herrlichkeit ihm zu geben, behält er die Herrlichkeit selbst. So wird der Mensch selbst herrlich. Und was heißt es im Vers 7? Bringt Gaben dar, geht ein zu seinen Vorhöfen. Nun, das war damals eine Einladung zum Hinzutreten in den Vorhof der Stiftshütte, in die unmittelbare Gegenwart Gottes. Und im heutigen Gemeindezeitalter haben wir auch eine erweiterte Einladung zum Hinzutreten. Hebräer 10 ab Vers 19 sagt das, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang ins Heiligtum. Ein großartiger Vers. Zukünftig wird Israel wieder diese Einladung zum Hinzutreten erhalten. Und das entnehmen wir aus einem ganz kleinen Beispiel aus der Grammatik. David spricht nämlich hier nicht über einen Vorhof, sondern über Vorhöfe. Aber in der Stiftshütte gab es doch nur diesen einen Vorhof, den man durch den einen Eingang betreten konnte. Ganz im Gegenteil zum Tempel des tausendjährigen Reiches, über den Hesekiel 40 bis 46 berichtet. Hier wird es einen südlichen, einen östlichen, einen nördlichen Vorhof geben. David hat also genau die richtige Aussage getroffen. Da gibt es nicht den Vorhof, da gibt es die Vorhöfe. Es ist einfach herrlich, wie Gottes Wort bis ins kleinste Detail Sinn macht, auch wenn wir vielleicht beim Lesen das gar nicht alles so im Moment entdecken. Diesen wunderbaren Herrn sollen wir im heiligen Schmuck anbeten und vor ihm erheben, sagt der Text. Das spricht von einer vollständigen, von einer ehrfürchtigen Hingabe an den lebendigen Gott, gereinigt mit einem Herzen, das sich seiner Unbußfertigkeit, seiner Unwürdigkeit, all seiner Verdrehtheit bewusst ist und sagen: Herr, hier bin ich, reinige mich, vergib, nimm mich hin. In seiner Gegenwart wird uns klar, wir benötigen heiligen Schmuck, dem Anlass entsprechende Kleidung. Das sind eben diese neuen Kleider, von denen Paulus spricht. Das sind diese reinen heiligen Kleider, von denen Offenbarung 7,14 spricht. Weiß gemacht, worin? Im Blut des Lammes. Und genau darüber freut sich interessanterweise der Prophet Jesaja, Jesaja 61,10, wenn er sagt: Ich freue mich sehr in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Warum? Denn er hat mir Kleider des Heils angezogen. Mit Ehrfurcht und Unterwerfung wird also alle Welt vor seiner göttlichen, königlichen Majestät niederfallen. Was für ermutigende Zukunftsaussichten. Und das führt uns zum vierten Punkt, die Herrschaft des Königs. Vers 10 sagt das ganz klar. Guckt mal, was da steht. Vers 10 sagt unter den Heiden, der Herr regiert als König. Liebe Freunde, in der ganzen Menschheitsgeschichte ist das noch nie da gewesen. Noch nie da gewesen. Es soll ja nicht in Israel verkündigt werden. Dort hatten sie ihre Könige, ja. Aber sagt es den Heiden, der Herr regiert als König. Darum steht auch der Erdkreis fest und wankt nicht, er wird die Völker gerecht richten. Vers 11, es freue sich das Meer, der Himmel und die Erde frohlocke, es brause das Meer und was es erfüllt. Nun, liebe Freunde, David war schon ein großer König und Salomo herrschte fast über den ganzen Nahen Osten. Dennoch hat sich dieses Psalmwort in der Geschichte Israels nie erfüllt. Denn hier in unserem Lied wird eine ganz andere Dimension angesprochen. Hier geht es um den Tag des Herrn, wenn der König aller Könige in großer Kraft und Herrlichkeit erscheint, seine Königsherrschaft antritt, die ganze Welt von Jerusalem aus regiert. Und das ist ja das große Thema der sogenannten Königspsalmen 93 bis 100. Und Jesus kommt eben am Ende sichtbar von am Ende von dieser siebenjährigen schrecklichen Gerichtszeit, die es so in dieser Form noch nie gegeben hat, über eine total gottlose, entartete Menschheit. Und diejenigen Menschen, die an Jesus glauben, das sind wir, liebe Freunde. Wir werden vor dieser Zeit entrückt. Und deshalb nennt Paulus diese Erwartungshaltung Trost und glückselige Hoffnung. Aber dann bricht die Gerichtszeit los. Und wir fragen uns, was ist dann mit denjenigen in Israel und weltweit, die sich erst während diesen sieben Jahren zu Christus bekehren? Nun, diese bekommen auch einen Trost. Wisst ihr wodurch? Durch Psalm 96. Die werden das lesen können und sehen, jetzt sind wir hier. Und dahin werden sie auch bitter nötig haben. Die weltumspannenden Gerichte bringen nicht nur Verfolgung, Krieg, Hungersnöte und Erdbeben, wie das Jesus in Matthäus 24 sagt, sondern auch kosmologische Katastrophen. Sonne, Mond werden verfinstert, die Sterne werden verfinstert, vom Himmel fallen. Und in diesem Zusammenhang verstehen wir, was der Vers 10 sagt. Darum steht auch der Erdkreis fest und wankt nicht. Wenn ihr dann lebt und das miterlebt, denkt ihr, wie wird das weiter? Und dann lest ihr Psalm 96, Vers 10. Darum steht der Erdkreis fest. Er hat es unter Kontrolle. Das ist ein Trostlied für das zukünftige Israel. Auch ein Trostlied für uns, wenn wir auch meinen, die Welt bricht auseinander, oder? Auch in moralischer Art und Weise. Nun, durch die Ankunft Jesu wird ein neues Weltsystem errichtet, das eben auf einer stabilen Grundlage stehen wird, dass es nicht durch Kriege, wirtschaftliche Not, Armut, Ungerechtigkeit, Katastrophen oder andere Krisen ins Wanken gerät. Unser Text sagt weiter, er wird die Völker gerecht richten. Jesus ist der gerechteste Weltenherrscher, denn er handelt nie verkehrt, er irrt sich niemals und er fällt nie ein falsches Urteil. Er lässt nie etwas geschehen, das nicht richtig ist. Und so verstehen wir den Jubel in Vers 11. Das ist, liebe Freunde, das sind nicht einfach schöne Verse, die wunderbärlich tönen, sondern das ist alles miteinander verknüpft. Jetzt kommt im Vers 11 diese Zukunftsaussicht, es freue sich der Himmel, die Erde frohlocke, es brause das Meer und was es erfüllt. Eben weil er so gerecht richtet, liebe Freunde. Das ist Ursache zur Freude, wenn endlich mal gerecht gerichtet wird auf dieser Welt. Und ich denke, dass es sich hier nicht nur auf den Himmel, Kosmos oder die Natur, nicht nur auf den Kosmos oder die Natur bezieht, sondern das, was Offenbarung 19,6 sagt, wo die Engel im Himmel, sowohl die Erlösten im Himmel und auf der Erde, mit dem Nationenmeer jubeln. Und ich hörte etwas, 19,6 Offenbarung, und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall des starken Donner, die sprachen Halleluja, denn der Herr, Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Und schließlich beschreibt David in der letzten Strophe dieses gewaltigen Liedes die Ankunft des Königs. Und damit bricht seit Golgatha der glücklichste Tag an, den die Welt je erlebt hat. Denn mit dem Fall des Menschen wurde ja auch die ganze Natur in Mitleidenschaft gezogen. Paulus erwähnt das ja nur so nebenbei in einem anderen Zusammenhang in Römer 8, 22. Wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt. Wenn der Herr kommt, wird dieser Fluch aufgehoben, dann wird kein Unkraut mehr das Feld verderben und kein Borkenkäfer den Wald. Steht ja hier, Wald und Wald, oder? Zusammen mit der ganzen Natur jubelt selbst die einfachste Kreatur. Ja, die Natur ist wegen dem Sündenfall, dem Fluch unterworfen. Und sie sehnt, die ganze Schöpfung mitseufzt
und mit in Wehen liegt und dass hier wirklich die Schöpfung gemeint ist, sehen wir den Zusammenhang Römer 8, 23, da sehen wir zuerst, also in Vers 22, das Seufzen der Schöpfung und nachher kommt das Seufzen der Menschen und schließlich das Seufzen des Heiligen Geistes. Also hier ist wirklich die Natur, der ganze Kosmos gemeint.
Vers 12, guck mal,
das ist ganz praktisch. Es jauchze das Feld und alles, was drauf ist, dann sollen alle Bäume des Waldes jubeln. Die Natur freut sich auch, wenn Erlösung durchdringt. Wie viel Not und Elend, man ganz praktisch, haben denn Felder und Wälder in den vergangenen Jahrtausenden erlebt? Wie viel Blutvergießen ist in den Wäldern? Wie viel Unheil ist da schon getan worden? Auf den Feldern und den Wäldern? Ich meine, wir haben eine ganz interessante Aussage bei dem Krieg von David, wo er nachdem er wieder zurückgekommen ist aus der Verbannung und dann Juda und Benjamin gegen die anderen Stämme gekämpft haben. 2. Samuel 18, 18, und die Schlacht breitete sich dort über das ganze Land aus und der Wald fraß mehr unter dem Volk, als das Schwert an jenem Tag war. Unfassbar, was da in der Natur passiert ist. Das kann man nicht vergeistlichen. All dies wird ausgetilgt und völlig erneuert. Wolf und Lamm, wissen wir aus Jesaja, werden einträchtig beieinander sein. Und sogar das tote Meer wird wieder gesund. Ja, wenn man dort ist und nur ein bisschen so, das reicht dann, das hat man seine Tagesdosis Salz gehabt, gell? Wird wieder gesund. Zur Freude vor dem Herrn gesellt sich dann die Freude auf den Herrn. Vers 13. Denn er kommt, um die Erde zu richten. Guck mal, was da steht. Es heißt nicht, er kommt. Nein, er kommt. Und dann nochmals, er kommt. Warum steht es zweimal? Weil wir einfach so geeicht sind, wir überlesen das. Und dass wir es ja nicht vergeben. Eine doppelte Erwähnung will betonen, sein Kommen ist absolut gewiss. Und genauso gewiss sind nicht nur, ich sage es jetzt mal so, die naturellen Folgen, also die Folgen in der Natur, sondern auch die personellen Folgen bei seiner Ankunft. Er wird, wie schon gesagt, den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker in seiner Treue. Richten bedeutet im Alten Testament nicht notwendigerweise verurteilen oder verdammen, sondern oder also Abrechnung mit seinen Widersachern und Gegnern, sondern herrschen und entscheiden. Das waren die Richter aus dem Buch Richter, wir sehen das da, die haben geherrscht und entschieden. Und dazu gehört natürlich die Befreiung der Gottesfürchtigen und die Wiederherstellung seiner Ordnung in dieser Welt zur Rechtbringung auf allen Gebieten. Jesus richtet nicht als launischer Richter, sondern der Text sagt es deutlich, in Gerechtigkeit und Treue. Treu heißt absolut gewiss, verlässlich, beständig, zuverlässig, unveränderlich, wahrhaftig, glaubwürdig, vertrauenswürdig. Das sind nur einige Aspekte, was in dem Wort treu drin ist. Und so ist unser Herr Jesus Christus. Und so verstehen wir Offenbarung 19, Vers 11. Wie heißt denn der da kommt? Wie wird er genannt? Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt der Treue. Herrlich. Er richtet in Treue. Er ist die Treue und der Wahrhaftigkeit. Und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Ja, liebe Freunde, Gott ist treu. Er hält, was er verspricht. Und das gilt auch für dich, in welcher Situation du auch bist. Gott ist treu. Gott ist treu. Und, aus dem Textzusammenhang klar, er ist auch treu für Israel. Er kommt mit Israel ans Ziel. Jesus kam als erstes eigentlich für die Juden. Er starb für die Juden. Und als Jude wird er
wieder zu den Juden zurückkehren. Großartig. Norbert Lied sagte einmal, der Lauf des Gnadenstromes Gottes an Israel wurde durch das Verhalten der Juden gedämmt. Ja, zeitweilig verworfen sogar. Aber dadurch wurden die Vorsätze Gottes nicht vereitelt. Im Gegenteil, jetzt strömte er weiter, jedoch in einen anderen Kanal und brachte die Gnade zu uns Heiden. Aber diese Gnadenzeit läuft ab. Und mit der Zuwendung Gottes zu seinem Volk beginnt bald das großartigste Kapitel Israels. Eine Vorschattung sehen wir im fast grenzenlosen Jubel am Palmsonntag, als Jesus als König der Niedrigkeit in Jerusalem einzog und die ganze Stadt in Jubel ausbrach, oder? Psalm 96 zeigt uns prophetisch den grenzenlosen Jubel, wenn Jesus als verherrlichter König mit großer Kraft und Macht das zweite Mal nach Jerusalem kommt und alle Welt ihn anbeten wird. Das sind ermutigende Zukunftsaussichten. David lehrte uns persönlich in Psalm 96, und damit komme ich zum Schluss: Das Kommen des Herrn ist Objekt unserer Hoffnung, Inhalt unserer Verkündigung und Quelle unserer Freude. Und David zeigt uns aber auch in Bezug auf das jüdische Volk, Israels einzige Hoffnung heißt Jesus Christus. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Teuer Gott und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für dein wunderbares, lebendiges Wort. Ich danke dir für diesen Psalm von David, der uns so viel zu sagen hat über Israels Zukunft und dass Israels Zukunft sicher ist, weil sie deine Zukunft ist, weil du es verheißen hast und weil du treu bist. Und auch wenn manches so in Frage gestellt wird, dürfen wir wissen, du kommst mit Israel zum Ziel. Segne Israel, erbarm dich über diese Not und dass sie den einen einzigen Ausweg erkennen, welcher Jesus Christus heißt. Dass sie das Evangelium hören, verstehen und sich gründlich bekehren zum größten Sohn Israels, zu dir, Herr Jesus Christus. Danke, dass du über deinem Volk wachst, dass du aber auch über uns wachst und auch über unserem Leben gilt deine absolut unverbrüchliche Treue, deine Liebe, deine Zusage an uns, dass nichts und niemand uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die da ist in Jesus Christus. Wir danken dir dafür und halt uns treu auf dem Weg dir nach, dass wir nicht irgendwie wie Salomo, wo all diese Wahrheiten auch gehört hat, dennoch irgendwie mit kleinen falschen Entscheidungen verheerende Konsequenzen zu tragen hatte. Bewahre uns, Herr, hilf uns und halt uns treu. Wir danken dir dafür. Amen.